eine wichtige Lektion. Nach ein paar Wochen, von meinen Studienkollegen, die immer noch zitterten und hofften, auch ein Engagement zu ergattern, heimlich beneidet, erhielt ich die Aufforderung, nach Oberhausen zu kommen, um dort der neuen Führungsmannschaft um Intendant Seiltgen vorzusprechen. Siegessicher machte ich mich mit meinem mintgrünen Fiat 500 auf den Weg. Denen würde ich es schon zeigen. Was sollte schon schiefgehen? Das Engagement hatte ich ja sozusagen bereits in der Tasche. Aber dann, mein Vorsprechen war eine Katastrophe. Ich war weder konzentriert noch nervös, war total äußerlich, nur auf meine Wirkung bedacht. Es war schlicht und ergreifend grottenschlecht. Seiltgen schien in seinem Sitz zu versinken. Seine Mitarbeiter blickten ihn fragend, aber auch ein wenig verständnislos an, und so langsam dämmerte es mir, dass ich die Sache wohl vergeigt hatte. Minutenlanges Schweigen. Mir kam es wie eine Ewigkeit vor. Dann endlich fand Seiltgen seine Stimme wieder. »Was war das denn eben? Da war ja gar nichts, aber auch gar nichts von dem zu sehen, was Sie mir damals gezeigt haben. Was ist denn los mit Ihnen?« Eine Antwort wusste ich nicht. Ich konnte nur stottern. Natürlich weiß ich heute, was los war mit mir, weiß, dass es eine erste harte Lektion war, die mir zeigte, was es zu vermeiden gilt, um Erfolg zu haben. Überheblichkeit und das Gefühl, der Größte zu sein, weil dann das fehlt, was ich oben als Turbo bezeichnet habe. Lampenfieber. Und so musste ich eine schmachvolle Diskussion über mich ergehen lassen, in der die meisten mich als neues Ensemblemitglied ablehnten, während Seiltgen versuchte, die anderen von meinem heute leider nicht sichtbar gewordenen Talent zu überzeugen. Ich kann mich nicht erinnern, ob ich die Chance bekam, es nochmal mit dem Homburg zu versuchen. Auf jeden Fall hatte die Meinung des Intendanten das größere Gewicht und er wollte wohl auch zu seinem einmal gegebenen Wort stehen. Ich hätte ihn umarmen mögen, was ich natürlich nicht tat. Vielmehr schlich ich wie ein geprügelter Hund vom Hof. So tief hat sich diese Erfahrung mir eingeprägt, dass ich mir nur noch ein einziges Mal einen ähnlichen Fehler in meiner Einstellung zu mir und meinem Beruf erlaubt habe. Davon werde ich etwas später noch erzählen. Das Engagement hatte ich zwar in der Tasche, aber mein Start in Oberhausen würde alles andere als leicht werden. Bis zum Beginn der neuen Spielzeit im Herbst war noch ein wenig Zeit, und ich tat alles, um mein inneres Gleichgewicht und das notwendige Selbstvertrauen wiederzufinden. Erste Schritte als richtiger Schauspieler. Dabei kam mir ein glücklicher Umstand zu Hilfe. Das Stadttheater in Kiel fragte bei unserem Direktor an, ob er nicht einen Studenten in der Abschlussklasse habe, der im gestiefelten Kater den blonden Hans übernehmen konnte. Die Wahl fiel auf mich. Und wenige Tage später saß ich im Zug Richtung Kiel und fuhr meiner allerersten bezahlten Beschäftigung als Schauspieler entgegen. Ich war irrsinnig aufgeregt, als ich schließlich vor dem beeindruckenden Theaterbau stand, aber auch von Herzen dankbar für diese Chance und ich versprach mir selbst, sie auch zu nutzen. Ich stellte mich beim Pförtner vor, der doch tatsächlich gleich etwas mit meinem Namen anfangen konnte. »Schön, dass Sie da sind. Der Intendant wartet schon auf Sie.« Aber nicht nur der Intendant, nein, auch der Regisseur, sein Assistent und das gesamte Ensemble waren da, um mich zu begrüßen. Ganz leise schlich sich bei mir ein Gefühl von Wichtigkeit ein, kein Wunder eigentlich bei dem Empfang, aber schnell machte ich mir klar, dass es angebracht war, zurückhaltend und bescheiden zu sein. Nachdem ich mich allenartig vorgestellt hatte, überreichte man mir das Dialogbuch mit der Aufforderung, am nächsten Morgen mit möglichst gelerntem Text zur Probe zu erscheinen. Und schon löste sich die Versammlung wie eine Fata Morgana wieder auf, und ich kam mir nun wirklich wie ein winziges Rädchen im Getriebe dieses großen Theaters vor. Todmüde von der langen Fahrt fand ich in meiner Unterkunft dennoch nicht in den Schlaf. Tausend Gedanken wirbelten in meinem Kopf herum. Ich hatte Angst, den Erwartungen nicht gerecht zu werden, versuchte den Text zu lernen, aber nichts davon blieb hängen. Ich bekam Halsweh, schließlich Kopfschmerzen und so erschien ich in absolut desolatem Zustand zu meiner ersten Probe als Profi. Aber irgendwie fiel das den anderen zum Glück nicht auf. Ich wurde herzlich begrüßt, bedauert dafür, dass ich derart ins kalte Wasser springen müsse, aber mir wurde auch versichert, dass schon alles gut werde. Und dann stellte ich erleichtert fest, dass keiner der Kollegen textsicher war. Alle hatten die Bücher in der Hand und hangelten sich, wie ich, von Satz zu Satz. Schnell hatte ich das Gefühl, von allen akzeptiert und auch gemocht zu werden, und so konnte ich die Probezeit in vollen Zügen genießen. Die Premiere rückte immer näher, und natürlich wurde die Aufregung und Anspannung immer größer, nicht nur bei mir. Aber herrlich war die Erleichterung, als die Kinder dann einen Riesenspaß an unserem Spiel hatten. Den größten Spaß hatten sie allerdings an dem echten Esel, der die Kutsche des Königs über die Bühne zog. Überhaupt der Esel. Die Stichworte zu seinen verschiedenen Auftritten hatte er in kürzester Zeit intus, und er marschierte bei den Proben immer ohne jede Aufforderung los. Aber aufgeregt war er wohl auch, denn vor jedem Auftritt ließ er ein paar Eselsäpfel fallen. Bei der Premiere jedoch hatte er das wohl vergessen und äpfelte dafür ausführlich mitten auf der Bühne. Das Publikum brüllte vor Lachen, dem Esel gefiel's und er ließ sich nicht von seinem Geschäft abhalten. Wir Schauspieler hatten Sendepause. Auch das merkte sich der Esel genau. Bei jeder Vorstellung wartete er mit seinem Geschäft, bis er auf der Bühne war. Er genoss ganz offensichtlich den Applaus und wir waren machtlos. Es stimmt, was ich später immer wieder hörte. Gegen Tiere und kleine Kinder hast du als erwachsener Schauspieler keine Chance. Einige Jahre später sollte ich das leidvoll noch einmal erfahren. Nach einer Vorstellung mit begeistert und lautstark mitfiebernden Kindern wurde ich zum Intendanten zitiert. Was hatte das zu bedeuten? Hatte ich was falsch gemacht? Nein, ich war mir keiner Schuld bewusst, aber ein flaues Gefühl in der Magengrube hatte ich doch, als mich seine Sekretärin ankündigte und schließlich in sein Büro führte. »Gefällt mir gut, was Sie machen«, begrüßte er mich mit Handschlag. Aber so ganz traute ich dem Frieden noch nicht. »Könnte Sie gebrauchen an meinem Haus, aber Sie gehen ja nach Oberhausen.« Ich nickte und hatte keine Ahnung, worauf er hinaus wollte. »Trauen Sie sich zu, morgen Abend den Sebastian in Was ihr wollt zu übernehmen?« Mein Herz rutschte eine Etage tiefer. Der Sebastian war zwar keine allzu große Rolle, aber es war immerhin ein Shakespeare. Und ich würde nur einen Tag zum Lernen und auch nur eine Übernahmeprobe haben. »Sie schaffen das schon«, munterte er mich auf. »Nur Mut!« Was blieb mir anderes übrig, als zuzustimmen? Und schon hatte ich das Rollenbuch in der Hand und blickte in den Abgrund. Ein Zurück gab es nicht mehr. Mein erster Auftritt vor Abendpublikum war also ein Sprung ins kalte Wasser. Mein Gott, war ich aufgeregt. Aber es hat alles prima geklappt und das Lob und die Glückwünsche der Kollegen und vor allem des Intendanten haben mich mehr als entschädigt. Und ich wusste nun, dass ich mich auf mein Nervenkostüm auch in Extremsituationen verlassen konnte. Meistens jedenfalls. Bis heute habe ich einen Horror vor solchen kurzfristigen Übernahmen und habe mich auch nie mehr darauf eingelassen. Die Rolle musste ich übrigens für meinen Kollegen Dietmar Müß übernehmen, der viele Jahre später auf schreckliche Weise ums Leben kam. In Hamburg an einer Straßenkreuzung mit Freunden gemütlich ein Eis schleckend, wurde er von einem rasenden Auto in den Tod gerissen. Wieder einmal wurde mir klar, wie kostbar das Leben ist und wie schnell es ohne Vorwarnung vorbei sein kann. Darum immer wieder aufs Neue sage ich mir, Carpe diem, nutze den Tag. Meine Zeit in Kiel ging zu Ende und ich musste mich von liebgewonnenen Kollegen und Kolleginnen verabschieden. Etwas, dass ich mein gesamtes Berufsleben hindurch immer wieder als schmerzhaft empfinden würde. Zurück in Bochum konnte ich den Kommilitonen stolz von meinen Erfahrungen aus der Welt des wahren Theaters berichten. Alle hatten inzwischen ein Engagement und wir spekulierten, wer es wohl am besten getroffen hatte. Mit Oberhausen lag ich im Rating ziemlich weit vorn, aber jeder von uns musste sich im gnadenlosen Kampf um eine gute Karriere erst noch beweisen. Die Abschlussprüfung und das damit verbundene Diplom waren in der allgemeinen Erwartung und Aufregung bezüglich unserer hochfahrenden Pläne fast schon nebensächlich. Oberhausen. Nun also war ich in Oberhausen. Ich fand eine kleine bezahlbare Wohnung in der Innenstadt und konnte zu Fuß ins Theater gehen. Außer mir gab es noch zwei Anfänger und eine Anfängerin im Ensemble, die alle auf ihre Weise Karriere machen würden. Der leider viel zu früh verstorbene Dieter Krebs, Günther Maria Halmer und Claudia Gerhardt, die gemeinsam mit mir in Bochum war. Ich durfte zwar den Lysander im Sommernachtstraum von Shakespeare spielen, aber meistens fand ich mich auf den Besetzungszetteln am schwarzen Brett auf den hinteren Plätzen. Möglicherweise auch eine Folge meines miserablen zweiten Vorsprechens von damals. Besonders traurig war ich, als Romeo und Julia auf dem Spielplan stand und ich zu gerne den Romeo gespielt hätte. Aber Pavel Fieber, der Regisseur, mit dem ich später noch oft zusammenkommen sollte, gab mir nur die winzige Rolle des Paris. Das Ganze wurde kein Erfolg. Späte Genugtuung erfuhr ich, als Pavel mir versicherte, einen Fehler gemacht zu haben. Ich wäre bestimmt der bessere Romeo gewesen. Ein weiterer Regisseur war am Haus, der später als überaus erfolgreicher Intendant die Münchner Kammerspiele leiten und prägen würde. Dieter Dorn. Ernst Seiltgen, mein Intendant in Oberhausen, wollte die unsichtbaren Hemmschwellen abbauen und das Theater auch für ein breiteres Publikum attraktiv machen. Das bedeutete für uns Schauspieler, nicht nur im Theater auf die Leute zu warten, sondern auch draußen auf der Straße den Kontakt zu ihnen zu suchen. Da gab es Infostände, aber auch kurze Szenen aus den laufenden Proben oder Abendvorstellungen. Ich bin zwar der Meinung, man sollte den Blick hinter die Kulissen nicht allzu weit öffnen, weil dann auch ein Teil des Zaubers und der Magie des Theaters verloren gehen kann. Für mich aber boten diese Veranstaltungen einen Zauber ganz anderer Art. Jetzt werde ich auch noch Ehemann. Immer wieder entdeckte ich unter den Menschen, die uns zusahen, ein junges, sehr hübsches Mädchen mit einer ganz außergewöhnlichen Ausstrahlung. Meinen Versuchen, Blickkontakt herzustellen, wich sie aus. Ob aus Scheu oder aus Berechnung, war mir nicht klar. Sie ging mir nicht mehr aus dem Kopf, und ich hoffte, nein, ich wünschte mir, dass sie bei einer der nächsten Werbeveranstaltungen wieder da sein würde. Und wirklich, sie kam, stand da und wich meinen Blicken von Mal zu Mal weniger aus. Wer war dieses Mädchen? Ich musste sie kennenlernen, mehr über sie erfahren, und so habe ich sie, ganz profan, zu einem Café eingeladen. Das Mädchen wurde meine Geliebte, meine erste Ehefrau und Mutter meines Sohnes. Es war eine romantische Liebe, die viel Feingefühl erforderte und auch logistisch so manche Herausforderung mit sich brachte. Das Mädchen war jünger, als sie aussah, ging noch zur Schule und wohnte bei ihren Eltern, die sie liebevoll, aber sehr streng vor einem möglichen Fehltritt bewahren wollten. Nun, diesen Schritt waren wir schon gegangen, aber ich achtete penibel darauf, dass sie immer pünktlich zu Hause war, die Schule nicht vernachlässigte und den Eltern keinerlei Anlass zur Sorge gab. Eines Tages gestand sie ihren Eltern, dass sie einen Schauspieler vom Stadttheater kennengelernt habe, auch in der Hoffnung, doch einmal einen ganzen Abend mit mir verbringen zu dürfen und nicht, wie bisher, um 7 Uhr daheim sein zu müssen. Die Reaktion der Eltern war ziemlich ungewöhnlich. Sie lächelten über ihre Tochter und taten das Ganze als Schwärmerei eines kleinen Mädchens ab. Sie glaubten ihr den Schauspieler einfach nicht, aber zumindest erlaubten sie ihr nun, ab und zu abends ins Theater zu gehen, um dort ihr Idol bewundern zu können. So hatten wir jetzt etwas mehr Freiraum, um unsere Liebe auszukosten. Und das taten wir. Aber alles hat seinen Preis. Obwohl wir so vorsichtig wie nur möglich waren, vermutete sie eines Tages, sie sei schwanger. Ich hielt das für unmöglich. Schließlich hatte sie regelmäßig ihre Periode. Aber ein kleines Bäuchlein ließ meinen Zweifel schmelzen wie Eis in der Sonne. Eine Frauenärztin bestätigte die Schwangerschaft. Die sogenannte Mini-Pille war wohl nicht so sicher wie propagiert und ist dann ja auch vom Markt verschwunden. Nach dem ersten Schock war uns klar, dass das unser ganzes Leben auf den Kopf stellen würde. Nur wie das alles gehen sollte, wussten wir nicht. Ich war Anfänger mit einem befristeten 2-Jahres-Vertrag und 300 Mark Monatsgage. Stand auf der untersten Stufe einer Karriereleiter, und wie viele Sprossen noch auf mich warten würden, stand in den Sternen. Meine Freundin ging noch zur Schule. Ihre Perspektive war also auch alles andere als rosig. Trotzdem, Ich wollte mich vor meiner Verantwortung nicht drücken. Nachdem sich die erste Verzweiflung gelegt hatte und die Tränen nicht mehr in Strömen flossen, sagte ich, wir werden heiraten. Wir werden eine Familie. Es war, als hätte sich ein Tor, das bis jetzt fest verschlossen war, geöffnet. Wir lagen uns in den Armen und wieder flossen die Tränen, diesmal vor Glück. Aber uns stand ein schwerer Gang bevor. Wie sollten wir es ihren Eltern erklären, ohne eine Katastrophe zu riskieren? Sie würden aus allen Wolken fallen und die Landung würde bestimmt nicht sanft, das war uns klar. Ich schrieb einen Brief, in welchem ich mich erklärte und versuchte, sie behutsam auf das Kommende vorzubereiten. Das Schreiben legte sie morgens, bevor sie in die Schule ging, auf den Küchentisch. Nach der Schule wagten wir uns dann gemeinsam in die Höhle des Löwen. Die Eltern waren völlig durcheinander, am Boden zerstört. Nicht einmal wütend waren sie. Ihre Hauptsorge galt den Nachbarn. Als ich deutlich machte, die Verantwortung übernehmen zu wollen und ich ihre Tochter heiraten würde, beruhigte sich die Mutter etwas. Der Vater allerdings war wie betäubt und stammelte fortwährend, »Aber dann heiraten Sie sie doch wenigstens.« Er hatte mich einfach nicht gehört. Erst als seine Frau ihn an den Schultern packte, ihn schüttelte und sagte, »Er heiratet sie doch«, beruhigte er sich ein wenig und schickte sich ins Unvermeidliche. Die Familienehre war fürs Erste gerettet. Aber ich muss auch sagen, ohne die tatkräftige Unterstützung der Schwiegereltern wäre manches noch viel schwieriger gewesen, als es ohnehin schon war. Die Hochzeit fand sozusagen zwischen Tür und Angel statt. Ich hatte Probe im Theater und zur entsprechenden Zeit verabschiedete ich mich schnell von meinen Kollegen, ich müsse kurz mal heiraten, eilte ins Standesamt, wo die kleine Versammlung schon auf mich wartete, gab mein Ja-Wort und zurück ging's ins Theater. Zum ersten Mal wurde ich am nächsten Tag in einer Zeitung namentlich erwähnt. Solbach verlässt die Probe, um zu heiraten. Am Nachmittag gab es Kaffee und Kuchen bei meinen frisch gebackenen Schwiegereltern und die Welt schien für einen Augenblick tatsächlich in Ordnung zu sein. Lediglich meine Mutter konnte nicht aufhören zu weinen. Vor Glück, behauptete sie, wenig glaubhaft. Meine Schwiegermutter erklärte sich bereit, für das Kind zu sorgen, wenn es erst mal da sein würde. So konnte meine frisch Angetraute die Schule beenden und dann eine Ausbildung machen. Am Theater spielte ich zwar nicht die großen Rollen, aber es reichte, um auszuprobieren, was ich gelernt hatte und um neue Erfahrungen zu sammeln. Als Intendant Seiltgen von meinem neuen Status als Ehemann erfuhr, erhöhte er von sich aus meine Gage auf 400 Mark.